Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausstrahlung der Predigt hier in der evangelischen Gemeinschaft Spetzerfingen. Ich bin Daniel Gärtner, Jugendleiter hier, und ich habe die Freude, euch heute an meinem Geburtstag von dem besten Geschenk zu erzählen, das für uns alle zu haben ist. Vor 2 Wochen sind wir in eine Predigtreihe mit dem Namen Hoffnung hoch 3 gestartet, in der wir uns jede Woche um verschiedene Quellen der Hoffnung beschäftigt haben. Quellen, die uns in verschiedensten Lebenssituationen und Umständen Hoffnung schenken können. Der erste Impuls beschäftigte sich mit dem Blick auf Jesus in der Not. Der zweite beschäftigte sich mit dem Blick auf Gottes Schöpfung in dir. Und der dritte, finale und heutige Impuls beschäftigt sich mit dem Geschenk der Gnade Jesu für dein Leben. Zu Anfang möchte ich uns eine gemeinsame Definition des Wortes Hoffnung geben, indem wir mal ganz einfach in den Duden schauen. Dort wird Hoffnung definiert als das Hoffen, Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird, positive Erwartung, die jemand in jemanden oder in etwas setzt, jemand, in den große, ungewöhnliche Erwartungen gesetzt werden. Ich und wir als Christen glauben, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Das bedeutet, es ist wie, als wenn Gott direkt zu uns redet. Und in der Bibel steht auch schon, dass Hoffnung ein Vertrauen darauf ist, dass etwas in der Zukunft passiert. In Römer 8, Vers 24 bis 25. Dort steht, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Aussagen. In der Bibel ist die Hoffnung einer der 3 wichtigsten Eigenschaften. In 1. Korinther 13 geht es um die Liebe, die wichtigste Eigenschaft. Und Paulus endet diesen Abschnitt mit den Worten, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Glaube, Hoffnung und Liebe. Jetzt stellt sich die Frage, ja, aber was ist denn diese Hoffnung, über die wir reden? Was wir jetzt noch nicht sehen, aber darauf vertrauen, dass es passiert. Wieso ist diese Hoffnung so wichtig und was bedeutet sie eigentlich? Bevor wir uns damit beschäftigen, was die Bibel dazu sagt und worauf wir als Christen hoffen dürfen, wird eine bewusst sehr breit gefächerte Frage eingeblendet und ich ermutige, das Video anzuhalten, um euch über diese Frage Gedanken zu machen und auszutauschen. Was erhoffst du dir für dein Leben? Was erhoffst du dir für dein Leben? Eine wirklich sehr breit gefächerte Frage. Gesundheit, Kinder, eine heile Familie, Erfolg, Geld, die Liebe, Anerkennung. Was diese Frage hervorbringt und zeigt, ist, dass wir alle Hoffnung für unser Leben haben. Die Bibel sagt uns viel über das Leben hier auf dieser Erde. Aber die ultimative Hoffnung, die Hoffnung der Bibel, die Hoffnung in Jesus, die legt den Blick nicht nur auf die kurzen paar Jahre hier auf Erden, sondern auf die Ewigkeit nach unserem menschlichen Tod. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Die Hoffnung, dass wir nach dem Tod in der herrlichen, liebevollen Gegenwart Gottes sein dürfen, im Himmel. Johannes 3, Vers 16 fasst diese gute Nachricht einfach wundervoll zusammen. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Falls du schon mal von der Kreuzigung gehört hast, das ist, wofür Jesus sich hat kreuzigen lassen. Für dich, für deine Vergebung, dafür, dass nichts zwischen dir und Gott steht. Und du eine freie Beziehung haben kannst mit ihm. Dass Gott eine persönliche Beziehung mit dir haben will, dazu später noch etwas mehr. In 1. Petrus 1, Vers 3 steht Folgendes über die Hoffnung, die wir in Jesus haben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn ich das so lese, dann kommt mir dieses Wort wiedergeboren in die Augen und ich frage mich, was bedeutet das eigentlich, wiedergeboren zu sein? Auch dort lasse ich die Bibel sich selbst erklären. In 2. Korinther 5, Verse 14 bis 17 wird das sehr gut erklärt. Dort steht, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Sie sollten vielmehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Deshalb haben wir aufgehört, andere nach dem zu beurteilen, was die Welt von ihnen hält. Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie anders sehe ich ihn jetzt. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat bekommen. Wiedergeboren bedeutet, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ein neues Leben in Jesus. Ein neues Leben hier schon auf Erden und auch ein ewiges Leben weit über unsere Zeit hier hinaus. Eine wirklich lebendige und ewige Hoffnung durch Glauben an ihn. Epheser 2, Vers 8 bis 9 sagt, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Es gibt nichts, was du tun kannst, um die Errettung und das ewige Leben zu verdienen. Es ist ein Geschenk. Das beste Geschenk und die beste Nachricht, die es gibt. Du musst es nur annehmen und an Jesus glauben. Das heißt nicht, dass man jetzt tun sollte, was immer das Herz begehrt, sondern vielmehr, dass so ein Geschenk des ewigen Lebens uns dazu bringen sollte, diesen Gott, der uns sowas schenkt, kennenzulernen. Denn er will eine Beziehung mit uns, mit jedem Einzelnen, nicht einfach nur blinden Gehorsam. Gott ist ein liebender Vater, der uns als seine Kinder liebt. Wir haben alle ein unterschiedliches Vaterverständnis, geprägt durch unseren menschlichen Vater und unsere Kindheit. Deshalb möchte ich dir sagen, falls du ein positives Erlebnis und positive Erfahrungen mit einer Vaterfigur in deinem Leben gemacht hast, Gott ist all das und noch viel mehr. Und falls du bisher ein negatives oder kaum vorhandenes Vaterbild oder Vaterfigur in deinem Leben gehabt hast, will ich dir sagen, dass Gott dir zeigen möchte, was wahre, göttliche Vaterliebe bedeutet. In Johannes 1, Verse 11 bis 13 steht, er, Jesus, kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten und auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Falls du mehr erfahren möchtest über Gott als Vater, falls das etwas Neues für dich ist, dann ermutige ich dich, im Lukas-Evangelium das Kapitel 15 zu lesen. Dort steht das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und falls du jemanden in deinem Umfeld hast, der gläubig ist, dann frag doch, falls du irgendwelche Fragen hast, dazu oder zu anderen Dingen. Und egal, ob du so jemanden in deinem Umfeld hast und kennst oder nicht, lade ich dich herzlich dazu ein, auf mich oder jemanden in der Gemeinde zuzukommen und einfach ins Gespräch zu kommen. Hast du noch die Dinge im Kopf, die du dir für dein Leben hoffst? Die Bibel, Gott selbst, der dich und alles und jeden besser kennt als wir, spricht dir Gutes zu. Er, der alles kennt und dich liebt, wenn wir ihm vertrauen, wird es richtig mit deinem Leben machen. In Psalm 37 steht, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Dann wirst du im Lande sicher leben und es wird dir gut gehen. Freu dich am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Zusätzlich steht in Matthäus 7, in den Versen 7 bis 11 noch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein? Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun? In Römer 8 steht, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem wird alles, was passiert, zum Besten dienen. Gott ist ein guter Vater, der dich liebt und das Beste für dich will. Frag ihn, rede mit ihm. Zu Anfang dieser Predigt habe ich gezeigt, wie Glaube, Hoffnung und Liebe in der Bibel und unserem Glauben viel miteinander zu tun haben. Und im Brief an die Gemeinde Hebräer erklärt der Autor wunderbar, was der Glaube mit Hoffnung zu tun hat. Dort steht in Hebräer 11, Vers 1, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Er weiß genau, was du dir wünschst und was du brauchst. Er erkennt dich besser als du selbst. Vertraue dein Leben ihm an und er wird es richtig machen. Aber wieso denn an Jesus speziell glauben? Wieso musste er kommen und sterben für uns? Wieso ist er wichtig? Wir Menschen sind Sünder. Und Sünde ist nicht einfach nur verbotene Dinge, sondern vielmehr alles, was uns von Gott und dem, wie er uns in seinem Ebenbild erschaffen hat, trennt. Sünde ist eine Trennung von Gott. Und so sagt die Bibel, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst. Denn dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Vor Jesus hat uns die Sünde von Gott getrennt. Und wir Menschen waren nur in der Lage, durch Gesetze und Gebote, die uns Gott gegeben hat, zu versuchen, so nah wie möglich an Gott zu kommen, wie wir können. Aber in der Bibel steht auch, dass kein Mensch jemals vor Gott bestehen wird, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns viel mehr unsere Sünden auf. Je mehr wir sehen, was es heißt, gerecht zu sein, durch die Gesetze und Gebote, desto mehr sehen wir, wie zu kurz wir diesen Ansprüchen kommen. Und genau deshalb hat Gott Jesus gesandt. Er wollte uns nicht weit weg haben, sondern ganz nah. So heißt es im selben Kapitel, doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle Menschen ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte, die in den früheren Zeiten gesündigt haben vor Jesus. Er handelte so, weil er Geduld mit ihnen hatte. Und jetzt, heute, in dieser Zeit, ist er auch vollkommen recht. Denn obwohl wir beim besten Willen und Versuch es nicht schaffen, gerecht zu sein, indem wir all seine Gesetze und Gebote versuchen einzuhalten, hat Jesus das für uns getan. Jesus hat all unsere Schuld auf sich genommen und dadurch alles von uns genommen, was zwischen uns und Gott steht. was uns trennt von Gott. Das bedeutet, wir sind durch Jesus in der Lage, frei diesem heiligen, gerechten, liebenden Gott zu begegnen und eine Beziehung zu haben mit ihm. Durch Jesus sind wir vergeben von unseren Sünden und Schuld, wenn wir sie bekennen. Ganz in Freiheit, ohne Leistungsdruck und ohne Angst. Hier auf dieser Erde bis in die Ewigkeit. Alleine hätten wir es nicht zu Gott geschafft. Aber in seiner Liebe und Gnade hat Gott seinen einzigen Sohn Jesus zu uns geschickt. Und er hat die Tür aufgemacht zu einer direkten Beziehung zu Gott, zur Errettung von unseren Sünden, ins ewige Leben mit ihm. Gott hat uns gewählt und gewollt, bevor wir ihn jemals selbst wählen konnten oder wollten. Vor der Entstehung der Welt wusste er schon von diesem Tag und diesem Moment in deinem Leben. Denn Gott ist zeitlos. Die Bibel sagt, dass Gott war, ist und immer sein wird. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Gott sendet seinen Sohn in die Welt, der Gottmensch, 100% Mensch und 100% Gott. 100% göttlich und 100% menschlich. Lebt ein perfektes, sündenfreies Leben. Erfüllt das ganze Gesetz, was wir selbst nicht erfüllen konnten. Stirbt anstelle der Sünder, bewusst und gewollt. Erfährt den ganzen Zorn Gottes am Kreuz anstelle unser, die an ihn glauben. Nimmt alle Schuld von uns, vergibt alle unsere Sünden, steht von den Toten auf, siegreich über Tod und Hölle und Teufel und Sünden. Herrscht mit Macht vom Himmel, wird wiederkommen, schenkt ewiges Leben, lässt die Toten auferstehen, für alle, die an ihn glauben. Es gibt keine bessere Nachricht. Deshalb heißt es die gute Nachricht. Und wenn du zum ersten Mal oder erneut dein Leben Jesus anvertrauen willst und deine Hoffnung in ihn setzen willst, dich entscheidest, an ihn zu glauben, dieses wunderbare Geschenk anzunehmen, dann wird er dir ewiges Leben schenken und Hoffnung auf ein erfülltes Leben mit ihm hier auf Erden. Zu wissen, wer du bist, dass du geliebt bist und dass du ein Sohn und Tochter von Gott bist. Zusätzlich Hoffnung auf ein ewiges Leben. All das ist ein Geschenk. Das beste Geschenk, was es jemals geben könnte. Ich bitte dich von Herzen, denk doch darüber nach, Ja zu sagen. Die Bibel sagt es sehr gut. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen, der diese Nachricht hört, deine gute Nachricht ganz persönlich begegnest. Du hörst die offenen Herzen und ich danke dir für die Seelen, die du heute rettest und deine Kinder nennen kannst. Und für die Seelen, die dich noch nicht kennen, dich zu finden. Lass es für alle, die heute Ja zu dir sagen, ein Start in eine tiefe, liebevolle Beziehung mit dir sein. Und führe uns, die du schon kennst, noch näher zu dir. Lass uns dich kennenlernen, sehen und erfahren. Danke für Jesus, deinen Sohn, den du für uns gesandt hast. Danke für dein Wort, die Bibel, das du uns geschenkt hast, wodurch wir direkt mit dir reden und dich kennenlernen dürfen. Du bist so ein guter Vater. Helfe jedem Einzelnen, der deine gute Nachricht hört, das zu erfahren und dich zu finden. In deinem wunderbaren, kraftvollen Namen, Jesus, bete ich. Amen.